Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen bei Überall Geschichte und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge in diesem Jahr. Und Mirko, ich würde gerne anfangen mit einem Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und vor allem an jene, die uns mit einer Spende unterstützt haben. Wir haben ja über Weihnachten, Neujahr einen kleinen Spendenaufruf gemacht und ja, an dieser Stelle ganz vielen Dank für eure Unterstützung.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite und hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid für eine neue Folge von Überall Geschichte.
Genau, und in dieser neuen Folge reden wir über ein großes Thema, Mirko, das du heute mitgebracht hast. Krieg und Fiktion, Krieg und Literatur und Film. Wo ist der Krieg Fiktion? Wo beginnt die Realität? Inwiefern beeinflusst sich das beides? Und wir sind ja nicht das philosophische Quartett hier und auch keine Filmbesprechungsstunde, aber wir schauen das an und wir machen das natürlich wie immer aus historischer Warte und ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch allen sehr.
Sag mir schnell, wie du auf das Thema gekommen bist.
Ich bin eher zufällig über dieses Thema gestolpert. Ich bin beim Browsen im Internet auf ein Essay gestoßen, der im November letzten Jahres rausgekommen ist, geschrieben von Mick Ryan. Der Essay heißt Fiction for a Future War, werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und Mick Ryan ist ein ja in Rente gegangener australischer Army Major General, also ein Ex-Militär, ehemals Militär, der aktuell ein wissenschaftlicher Fellow ist am Center for Strategic and International Studies und hat auch ein Buch geschrieben, War Transformed heißt das, ist 2022 erschienen. Also ein ja, Experte für Krieg, für Kriegsführung, der sich aber eben ganz spezifisch mit diesem Blick auf literarische Werke, filmische Werke an das Thema heranwagt und eben Fragen aufwirft, inwiefern Krieg und Literatur zusammengehen, wie sich das beeinflusst, welche Entwürfe auch in der Literatur zustande kommen und wie das eben vielleicht auch ein Spiegel der Zeit sein kann.
Eine sehr interessante Perspektive also von jemandem, der ja sich in der Materie auskennt. Und man muss sich ja nicht unbedingt auskennen, um festzustellen, dass Krieg in den letzten Jahren die weltpolitische Lage dominiert hat. Auch im Bewusstsein einer Öffentlichkeit, wo der Krieg vielleicht nicht ganz so nah ist, aber bei uns im Westen seit dem Ukraine-Krieg sprechen wir in Politik, Gesellschaft sehr oft über den Krieg, über die Unsicherheiten, die er bringt, über die geopolitischen Spannungen, die dahinter stehen. Und wir sprechen über Aufrüstung, über Wehrfähigkeit, Versorgung, Selbstverteidigung. Ja, und immer wieder geht es dabei auch um Prognosen, um Gedankenspiele, wie dann der nächste Krieg schon aussehen könnte, auch aufgrund technologischer Entwicklungen, künstliche Intelligenz, Cyberangriffe. Da ist wahnsinnig viel da, das jeden Tag irgendwo aufploppt und man hat das Gefühl, ja, der Krieg ist so ein bisschen ein Grundrauschen geworden, oder?
Genau. Und ich finde auch, es ist sehr interessant zu beobachten, was in diesen Debatten dann auch an ja, Vorhersageversuchen gemacht wird. Also diese natürlich militärischen Versuche der Antizipation, aber auch in den Medien natürlich werden ja überall Zukunftsszenarien entworfen, Planspiele angefertigt und das hat eben auch wesentlich Einfluss darauf, wie wir als Gesellschaft, wie Gesellschaften an sich ja künftige Kriege planen, vorstellen und neben solchen Planspielen, die uns leider auch jetzt in unserer Zeit immer wieder beschäftigen, gibt es eben auch dieses Thema der literarischen und filmischen Bearbeitung von solchen Kriegsentwürfen. mit denen dann Schriftsteller, Regisseure, Analysten in ganz unterschiedlichen Zeiten immer wieder versucht haben, Antworten auf diese Fragen zu geben. Bekannte Beispiele, über die wir auch sprechen werden, zum Beispiel H.G. Wells' War of the Worlds, Stanley Kubrick's Dr. Strangelove, um wirklich nur zwei sehr bekannte zu nennen, die skizzieren ja auch verschiedene Möglichkeiten, Versionen, wie man einen zukünftigen Krieg ja, sich vorstellen könnte und liefern damit natürlich auch Einblicke in die Ängste ihrer Zeit, in die Hoffnungen ihrer Zeit und so weiter. Und das, glaube ich, ist ein ganz spannendes Thema, auch aus aktueller Perspektive heraus.
Absolut. Es geht also heute um literarische Entwürfe, um filmische Versionen des künftigen Kriegs. Und es gibt ja da einige Fragen, die wir auch anhand von Beispielen möglichst konkret beantworten wollen. Vor welchen realen historischen und geopolitischen Hintergründen wurden diese Visionen vom nächsten Krieg, vom kommenden Krieg entworfen? Welche Ängste und Spannungen spiegeln sich da auch wieder in der Fiktion? Welche historischen Entwicklungen und Perspektiven haben diese Geschichten vorausgeahnt? Was steckt da dahinter? Welche Technologie vielleicht auch? Und was verraten diese Werke über das Verhältnis auch von Gesellschaften zum Militär, zur Sicherheitspolitik? Mhm. Und zuletzt, wie haben sich einige dieser auch visionären, fiktiven Elemente dann in späteren Konflikten tatsächlich bewahrheitet, vielleicht auch sogar? Also wo wurde die Fiktion, die mal vielleicht total, ja, vielleicht auch überdreht gewirkt hat, wo wurde die dann tatsächlich Realität? Ja. Und das ist ja eben Stoff für viele Geschichten. Und gibt es denn, vielleicht als Vorbemerkung, gibt es denn sowas wie ein literarisches Genre, das sich dem künftigen Krieg widmet? Also so wie es zum Beispiel den Jugendroman gibt oder den Kriminalroman, gibt es sowas wie den Kriegsroman als Genre? Wo setzt denn die literarische Beschäftigung mit dem Krieg ein? Kann man das sagen?
Ja, ich glaube, man kann das schon als Genre fassen. Aber ja, wie so oft, eine wirklich ganz genaue Datierung ist schwierig, aber ich glaube, man kann ganz grob sagen, so ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnt eine verstärkte Auseinandersetzung, eine literarische Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich. Also das ist ein guter Einstiegspunkt zeitlich. Und ein erstes, sehr bekanntes und auch sehr wirkmächtiges Beispiel war das Buch «The Battle of Dorking». Zu Deutsch die Schlacht von oder um Dorking. Dorking ist eine englische Kleinstadt, circa 40 Kilometer südlich von London, so quasi auf der Linie von Brighton an der Küste nach Norden, also nach London. Und auf dieser Strecke liegt diese Kleinstadt. Und das Buch, dieses Buch, The Battle of Dorking, hat zumindest das Genre der sogenannten Invasionsliteratur begründet. Habe ich nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist nicht so mein Steckenpferd. Aber ja, ich glaube schon, dass man das so ein bisschen als Gesamtgenre künftige Kriege fassen kann, aber da kommt es natürlich sehr drauf an. Ist es Science Fiction, ist es technisch, Thriller, lastig und so weiter. So, und um zu diesem Beispiel zurückzukehren, The Battle of Dorking, das wurde geschrieben von einem britischen Offizier, der dann unter die Autoren gegangen ist. Der hieß George Tomkins Chesney, hat gelebt von 1830 bis 1895. Und er hat dann im Mai 1871 diese Geschichte zuerst als Kurzgeschichte veröffentlicht in der britischen Zeitschrift Blackwood's Magazine. Und es sind keine exakten Verkaufszahlen verfügbar, aber das Werk, das wurde dann als Fortsetzungsdruck immer weiter veröffentlicht. Es kam dann auch ein Buch, eine Broschüre. Also man kann davon ausgehen, das hat ein sehr breites Publikum erreicht, war ein sehr großer Erfolg. Und dieses Werk, glaube ich, ist so der Einstiegspunkt, um auch das heutige Thema anzugehen.
Okay. Vielleicht als Zwischenfrage, wie unterscheiden sich denn diese Werke, über die wir jetzt reden, von alten, vielleicht auch klassischen Beschreibungen des Kriegs, wie es sie ja schon immer gab, schon bei den alten Griechen, bei den Römern? Mm. Meine Cäsar hat ja ganze Bände gefüllt über seine Feldzüge. Genau. Aber ich meine nicht das, weil das sind Kriegschroniken oder Non-Fiction. Wir reden explizit über Darstellung des Kriegs, wie es ihn nicht gibt.
Genau, es geht ganz konkret um Fantasiegeschichten, wenn man so will, über einen Krieg oder auch einen kommenden Krieg, einen möglichen Krieg, also eine literarische, filmische Vorstellung davon, wie ein Krieg aussieht oder wie er eben aussehen könnte. Also auch immer so ein bisschen mit einem prognostischen Element in die Zukunft.
Genau. Und in dieser Schlacht um Dorking, wie sieht denn der Krieg da aus, der da gezeichnet wird?
Ja, die Geschichte muss man vielleicht ganz kurz skizzieren. Die Geschichte geht so, dass nach einer ja ziemlich verheerenden Niederlage in einem großen Krieg es zu einer Invasion kommt in Großbritannien durch eine ausländische Macht, die nicht näher genannt wird, aber es ist ganz klar erkennbar, wie könnte es anders sein, es sind die Deutschen. Und der Erzähler schildert dann, wie diese Verteidigung des Landes, also von England, von Großbritannien, relativ schnell zusammenbricht, wegen organisatorischer Schwächen, wegen mangelnder Vorbereitung, wegen veralteter Ausrüstung. Und die Geschichte, die endet dann in einer ja sehr düsteren Zukunftsvision eines besetzten und degradierten Großbritanniens. Und das Ganze ja wird sehr realistisch dargestellt. Also es ist eine sehr realistische Beschreibung auch dieser britischen Niederlage, geprägt natürlich auch von George Chesneys militärischem Know-how, war ja ein ehemaliger Offizier. Und ja, dieses Buch wird dann auch deswegen ein ja, großer Erfolg.
Es wird auch übersetzt, in mehrere Sprachen nachgedruckt. Genau. Wie reagiert denn die Öffentlichkeit 1871, als dieses Buch rauskommt? Was machen die Briten auch damit? Abgesehen davon, dass sie es gerne und oft lesen. Was ist der Impact?
Ganz kurz, es gab eine sehr ausufernde Ängstlichkeit, die sich feststellen lässt, sogar Panik unter den Lesern, bis hinauf, und das ist vielleicht speziell in hohe Ränge des britischen Militärs. Also ich habe eine lustige Anekdote gelesen. Es gibt Berichte, dass einige britische Offiziere glaubten während der ersten Lektüre, dass diese Invasion tatsächlich im Gange sei. Also okay. dass es sich um eine reale Schilderung eines Vorgangs handelt, der gerade in der Realität passiert. Und der britische Militärführer Sir Garnet Wolseley soll so in einer Mischung aus Ernst und Ironie gesagt haben: Ich wusste immer, dass wir uns nicht genug auf die Verteidigung vorbereitet hatten, aber dass die Deutschen uns so schnell überrennen, war wirklich unerwartet. Also diese Geschichte entfaltet eine relativ große Resonanz, auch unter den Militärs. Es kommt dann in der Folge auch zu einigen Parodien des Romans in Zeitungen, Karikaturen auch, in denen sich britische Soldaten als völlig hilflos darstellen, wo das auch so ein bisschen auf die Spitze getrieben wird, was auch so ein bisschen als eine humorvolle Reaktion auf diese ausufernde Ängstlichkeit gelesen werden kann, die der Roman ausgelöst hat. Und der Impact, du hast ja nach dem Impact gefragt, auch über diese Panik und Ängstlichkeit hinaus. The Battle of Dorking wird als Warnung erzählt. Also die Geschichte zielt eigentlich darauf ab, auch ein bisschen diese Notwendigkeit militärischer Reformen hinzuweisen. Also auch diese Äußerung des Offiziers, er habe immer gewusst, dass man zu wenig Wert lege auf Verteidigung, die hat dann tatsächlich auch im Militär dazu geführt, dass man sich ein bisschen hinterfragt hat. Der Roman ist natürlich auch eine Kritik an der damaligen britischen Politik. Man war der Meinung, man sei selbstzufrieden, die Armee ist unvorbereitet, und das löste dann auch öffentliche Diskussionen aus über die Schwäche der britischen Verteidigung. Und mittelfristig hat das dann eben auch dazu geführt, dass es zu militärischen Reformen kam. Zum Beispiel die britische Territorial Army wurde 1908 gegründet. Das ist dann wirklich schon sehr mittelfristig, aber das war auch ein Prozess, der in Gange gesetzt worden ist, unter anderem durch diese ja öffentliche Debatten, die dieser Roman losgetreten hatte.
Also dieser Roman, der hat auch das beschleunigt, dass man in Großbritannien nicht mehr einfach nur eine Seemacht sein wollte, sein konnte, genau. Sondern dass man das Gefühl hat, okay, wir sollten auch in unsere Armee investieren, in unsere Bodentruppen und so weiter. Genau. Sehr interessant. Was wir auch ausleuchten wollen in dieser Folge ist, was denn die Geschichte auch an historischen Entwicklungen vorwegnimmt. Also was The Battle of Dorking beschreibt, diese Invasion Großbritanniens durch diese, ja, Pseudodeutschen, die da nicht erwähnt werden. Was antizipiert denn diese Geschichte?
Ich glaube, es sind vor allem zwei Dinge. Das eine ist der technologische Wandel und das andere die Bedeutung von, ja, von Organisation, von Logistik, also von Management, wenn man so will. Auf der Seite der Technologie, des technologischen Wandels, beschreibt Chesney natürlich in diesem Roman moderne Waffen, militärische Taktiken. Also er spiegelt damit auch die Umstellung vom traditionellen Kriegen auf diese neue technologisch gestützte Kriegsführung, wie sie eben am Ende des 19. Jahrhunderts vollzogen wurde. Also da ist ein gigantischer Umbruch im Gange, der natürlich auch das Militär betrifft. Stichwort Industrialisierung können wir nachher noch vertiefen. Aber das ist so der eine Punkt, diese Technologisierung der Kriegsführung. Und das andere, und das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, Chesney gewichtet die Bedeutung von Mobilität und Organisation extrem hoch. Er legt in gewisser Weise den Finger auf die Schwäche der britischen Verteidigung, bedingt durch die eher schlechte Organisation, durch veraltete Ausrüstung und so weiter. Und das ist etwas, das dann auch spätestens in den Weltkriegen ja auch teilweise ein sehr reales Problem wurde in Großbritannien. Und ich habe es vorhin gesagt, wenn man Chesneys Beschreibungen liest, diese Skizzen der britischen Armee, diese Andeutung auch der Macht, die Großbritannien überrennt, dass es eben die Deutschen seien, dann muss man ein bisschen den historischen Kontext hinzuziehen. Also wir befinden uns 1870, 1871, da war das Deutsche Kaiserreich gerade gegründet worden. Deutschland, die neue starke Nation auf dem Kontinent, hatte gerade Frankreich im Franco-Preußischen Krieg besiegt und Frankreich über Jahrhunderte der Erzfeind Großbritanniens, der bisherige Dominator auf dem Kontinent, abgelöst, besiegt von den Deutschen. Also die Deutschen sind in dieser Zeit oder werden auch wahrgenommen als der neue Hegemon, als die neue Power Nation auf dem Kontinent. Und da schwingen ganz viele Ängste auch mit, also auch vor der industriellen und militärischen Stärke Deutschlands, das gerade in dieser Zeit in Windeseile anfängt, sich zu industrialisieren. Also diesen Riesenvorsprung, den die Engländer lange hatten in Bezug auf Industrialisierung, Maschinen, Technologie, die beginnt gerade zu schwinden. Also dieser Vorsprung, der schmilzt, die Deutschen holen auf. Und ja, vor diesem Hintergrund sind natürlich auch diese Zweifel an der britischen Armee, die veraltete Ausrüstung zu sehen, während andere Nationen, zum Beispiel eben Deutschland, eben gerade damit begannen, ihre Armeen hochzurüsten, ihre Industrien hochzurüsten.
Okay, also das ist die Angst vor den Deutschen, die da als Leitmotiv schon das erste Mal rumgeistert.
Vielleicht der Ursprung dieses Motivs.
Ja, vielleicht, ja, interessant. Eine andere Angst, die auch sehr alt ist, offenbar, nein, tatsächlich, die ich ja noch viel spannender finde, weil es auch der erste Kriegsroman war, den ich selbst gelesen habe, die dreht sich um, nicht um Deutsche, sondern um Außerirdische. War of the Worlds, Krieg der Welten, das ist das berühmte Buch von Herbert George Wells. Der hat von 1866 bis 1946 gelebt, britischer Schriftsteller, Visionär auch. Und er hat seine berühmte Geschichte, gleichnamige Krieg der Welten, 1898 geschrieben, also zum Ende des 19. Jahrhunderts. In Persons Magazine ist die erstmals erschienen, zuerst als Fortsetzungsroman und dann gab es ein Buch daraus. Und das ist ja bis heute so der Granddaddy der Science-Fiction-Romane, millionenfach verkauft, später auch als Radiospiel vertont und dann natürlich verfilmt, wird bis heute immer wieder verfilmt. Ich glaube, es gab einen Film mit Tom Cruise 2005 und kürzlich vor ein paar Jahren auch eine TV-Serie wieder. So ein Evergreen auch, der Science-Fiction-Kriegsfiktion. Wie reiht sich jetzt War of the Worlds, der Krieg der Welten, ein in eine Reihe von Geschichten, die einen künftigen Krieg skizzieren, weil eben ist ja sehr klar als Fiktion erkennbar, es ist kein Krieg, wie er in absehbarer Zeit stattfinden wird. Wie muss man das verstehen?
Das kann man natürlich nicht wissen. Ob das
kann man nicht wissen, und außer, ich weiß ja nicht, darüber haben wir noch nicht gesprochen, ob du an Aliens glaubst, die Erde mit Krieg überziehen möchten, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das nicht deine Angst ist, die dich umtreibt, wenn du am Morgen aufstehst, wie muss man das verstehen, sowas wie Krieg der Welten?
Ja, ich glaube, klar, die Story ist Science Fiction, sehr weit hergeholt. Die Erde wird, zumindest im Original von Wells, von den Marsianern angegriffen, die mit überlegener Technologie, mit Hitzestrahlen, Dreibeinkampfmaschinen die Menschheit dezimieren. Und
du sagst das jetzt so abschätzig, das ist eine großartige Story.
Es ist eine großartige
das
Story.
Das darfst du ein bisschen mehr rausheben.
Ich müsste es mehr würdigen, du hast recht. Es ist eine grandiose Geschichte darüber, wie die Menschheit von außerirdischen Schlechtern dezimiert, eingestampft wird.
Und schon besser.
Genau, und in der Geschichte erzählt ja der namenlose Erzähler diese Geschichte des Zusammenbruchs der Zivilisation, auch der militärischen Ohnmacht, und beschreibt seine eigene Flucht, wie er da durch das verwüstete England, wieder England, flieht. Und Spoiler für alle jene, die die Geschichte nicht kennen, jetzt abstellen und in 30 Sekunden wieder zuschalten. Die Invasion, die wird ja dann schließlich relativ unerwartet und unmittelbar gestoppt, weil die Marsianer sterben an irdischen Mikroben. Also die besitzen eben keine Immunität, wie sie die Menschen haben auf der Erde, und werden dann von Mikroorganismen dahingerafft. Und die Invasion der Erde, die Vernichtung der Menschheit ist ja vertagt zumindest. Und ja, in dieser Interpretation des Ganzen war auch schon den Zeitgenossen relativ schnell klar, dass die Marsianer, diese außerirdische Macht, eben auch eine Metapher sind für koloniale Mächte, für koloniale Invasoren. Also ich glaube, man muss diese Geschichte so lesen, wenn du nach der großen Linie gefragt hast, wie sich diese Geschichte einreiht.
Ja.
H.G. Wells hat ja diesen Roman, diese Geschichte War of the Worlds geschrieben in der Hochzeit des Imperialismus. Also dieser Roman, diese Geschichte ist eine Allegorie auf Kolonialismus, auf den Missbrauch technologischer Macht und spiegelt in gewisser Weise auch die Kolonialpolitik, bei der die technologisch überlegenen Europäer ja diese indigenen Bevölkerungen dezimiert haben, dahingemetzelt haben, dominiert haben. Und da vielleicht auch ein Querverweis zur Folge zu America First, die wir gemacht haben. Dort haben wir gesprochen über die Anti-Imperial League, die um 1900 eben auch diese grausamen Kriegszüge gegen die indigenen Völker und unterworfenen Nationen angeprangert hat. Also es gibt in dieser Zeit, historisch gesehen, eine, ja, zumindest intellektuelle Auseinandersetzung damit, ob es gerechtfertigt ist, auch moralisch, dass die Europäer, dass die Kolonialmächte, also auch die Amerikaner als Kolonialmacht, eben diese indigenen Völker niedermetzeln. Und was aber auch in Wells' Roman steckt, ist eben die Angst vor dieser rasanten technischen Entwicklung, weil gerade die industrielle Revolution, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die hat eben ganz gewaltige neue, auch sehr destruktive Technologien hervorgebracht. Militärische Artillerie ist ein Produkt der industriellen Revolution. Logistisch gesehen auch die Eisenbahn, die eben unglaublich schnelle Verlagerung von Maschinen, von Personal ermöglicht hat, die dann eben auch destruktiv genutzt wurden. Und diese technisch überlegenen Invasoren vom Mars sind in diesem Sinne ein sehr frühes literarisches Beispiel auch für eine technologische Dystopie. Also da gibt's ja dann auch ganz viele bekannte Nachfolger, Terminator, Matrix, die eben dieses Szenario auch der technologischen Überlegenheit nochmal hervorholen und oder anders ausmalen. Und der Roman, der zeigt damit eben auch um 1900 schon diese vielleicht Zerbrechlichkeit menschlicher Dominanz oder der Menschlichkeit, und muss eben als Allegorie gelesen werden auf kolonialistische Gewalt, die eben in dieser Zeit sehr, sehr virulent war.
Siehst du, dieser Hintergrund war mir nicht bekannt. Das macht Krieg der Welten noch besser. In meiner Bewertung. Es geht also auch da um neue Technologien und die Angst davor und die Befürchtung, was die bringen könnten. Es geht auch da ja um einen überlegenen Gegner. Aber steckt sonst noch was dahinter? Oder was kann man da noch reinlesen?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass es neben dieser militärisch-technischen Überlegenheit eben darum geht, dass genau diese Überlegenheit nicht mehr mit einer moralischen Überlegenheit einhergeht. Also was sich auch die imperialen Kolonisatoren in gewisser Weise verinnerlicht hatten, dass sie moralisch überlegen sind, dass sie die Herrenrasse sind. Und das wird mit diesem Roman eigentlich konterkariert. Also die Marsianer sind eiskalte Schlechter, sie sind technologisch überlegen. Und diese technologische Überlegenheit geht eben nicht einher auch mit einer moralischen Überlegenheit, sondern es ist absolut unbegreiflich. Und das ist ja auch etwas, ist auch ein Gedankenspiel, eine Figur. Du hast mich vorhin gefragt, ob ich an Aliens glaube oder ob es eine Angst sei, dass Aliens vielleicht die Erde angreifen würden. Das ist ja auch ein Gedankenspiel, das immer wieder auftritt. Würde eine Zivilisation, die die Erde besucht und technologisch überlegen ist, einen Krieg anfangen? Weil Krieg gilt ja moralisch als nicht unbedingt schönstes Beispiel menschlicher Schaffenskraft, sagen wir es mal so. Also diese Idee, dass eine überlegene Macht eben auch nach völlig anderen moralischen Grundsätzen handeln kann, uns abschlachten kann, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Moment, das auch in künftigen Kriegen oder Kriegsszenarien immer wieder auftritt und das da vorweggenommen wird.
Das ist ein interessanter Gedanke, der wahrscheinlich dann sich auch im Ersten Weltkrieg ein bisschen bewahrheitet, oder?
Genau.
Wo ja. Die großen Mächte ihre Söhne abschlachten mit immer besserer Technologie und die moralischen Grenzen verschwinden.
Ja.
Lass uns noch über eine meiner liebsten Anekdoten zu Krieg der Welten reden. Es gab ja, nachdem Orson Welles dieses Buch geschrieben hat, 2-3 Jahrzehnte später, hat er das fürs Radio adaptiert, hat eine Sendung daraus gemacht. Und die wurde 1938 ausgestrahlt und, so zumindest die Anekdote, als diese Geschichte ausgestrahlt wurde als Radiobeitrag, da kam es in den USA zu einer Massenpanik, weil ganz viele Zuhörer die Sendung für real hielten, weil die glaubten, jetzt kommt tatsächlich der große Alien-Ansturm und die rannten aus ihren Häusern in Panik, versuchen zu fliehen, riefen die Polizei, um sich über die angebliche Mars-Invasion zu beschweren,
was
ich auch noch lustig finde. Ja.
Das geht ja gar nicht.
Genau, stört uns nicht, liebe Marsianer. Zeigt denn das auch, ja, wie wirkmächtig so eine Geschichte sein kann?
Diese Anekdote, die ist sehr weit verbreitet, aber stimmt eben nicht so wirklich. Also das wurde dann später auch wissenschaftlich untersucht, stark relativiert. Also es gab tatsächlich einige Zeitungsberichte, die über Panik in kleinen Teilen der USA berichtet haben. Vereinzelt suchten auch Menschen Schutz, aber primär war die ganze Sache ziemlich aufgebauscht worden durch Tageszeitungen. Also als erfolgreicher Journalist, Texteschreiber, kennst du das ja, je mehr Drama, desto höher die Auflage. Ja.
Das wirfst du jetzt schon zum zweiten Mal in Folge diesem Podcast, macht sie da Medienbashing, aber gut, ich nehme es zur Kenntnis.
Ja, jedenfalls, eigentlich war es vielen Hörern, Hörerinnen schon während der Sendung klar, dass es ein Teil des regulären Programms war, dass es nicht Breaking News war, dass die Aliens da jetzt die Erde angreifen. Aber du hast natürlich recht, es zeigt in gewisser Weise diese Wirkmacht, die bis heute ungebrochen ist, weil es eben ja irgendwie ein unverständliches, unbegreifliches Konzept ist, dass der überlegene Invasor einfach kaltblütig alles niedermetzelt, ohne Skrupel. Und in dieser Geschichte sind eben die Menschen, die Menschheit das Opfer. Also es zwingt Zuschauerinnen, Leserinnen, Zuhörerinnen zu einem Perspektivenwechsel, weil in der Regel sind ja wir es, die als Schlechter, als Invasoren auftreten.
Genau. Ja. Springen wir in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, die 60er Jahre, die Zeit des Kalten Kriegs. Da gibt es ja dann eine komplett neue, zerstörerische, apokalyptische Spielart von Fiktion darüber, wie der nächste Krieg sein wird, auch wie die Welt endet. Das schauen wir uns an nach einer kurzen Pause. Bleibt dran.
Bis zur Apokalypse.
Und wir sind zurück mit der versprochenen Apokalypse. die in der Fiktion angekündigt wird, zurück in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in den 60er Jahren. Zum Kontext, es sind jetzt andere Ausgangsbedingungen. Die geopolitische Lage ist noch eine ganz andere wie zu Beginn des Jahrhunderts, als diese ersten Kriegsfiktionen, die wir jetzt besprochen haben, stattgefunden haben. Wir sind jetzt im amerikanischen Jahrhundert angekommen, der großen Zeit der US-Hegemonie. Wie hat das die literarische und filmische Auseinandersetzung mit dem Thema des nächsten Kriegs beeinflusst?
Ja, es hat vor allem in dieser Zeit, 50er, aber dann vor allem 60er Jahre, die Auseinandersetzung insofern beeinflusst, als sich diese literarischen, filmischen Entwürfe, Ideen sich immer natürlich vor dem sich zuspitzenden Gegensatz zwischen den Supermächten abspielt. Also diese Auseinandersetzung des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion und damit verbunden auch die Gefahr eines möglichen heißen Dritten Weltkriegs, die natürlich real war, das war alles sehr präsent in den Köpfen, auch die nukleare Bedrohung. Und ein filmisch absolut fantastischer Versuch, und der ist irgendwie auch exemplarisch für diese Zeit, der versucht hat, diese ganze Gemengelage in eine Geschichte zu bringen über einen zukünftigen Krieg, ist Stanley Kubricks Kultfilm Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Also ein großes Symbol des Kalten Kriegs an sich. Und als der Film rauskommt, 1964, da ist Kubrick auch bereits ein Star, auch sein Hauptdarsteller Peter Sellers, der den Film unter anderem auch mit zum Kult macht, weil er drei Rollen gleichzeitig spielt, war sogar für vier vorgesehen, hat dann aber nur für drei gereicht. Und als dieser Film rauskommt, ist das ja eine Riesensache. Der Film basiert auf einem Roman, Red Alert, von Peter George, 1958 hat er den geschrieben. Und der Film ist sehr erfolgreich, kommerziell, aber auch in der Filmkritik. Also wird nominiert für vier Oscars, darunter bester Film. Spielt fast 10 Millionen Dollar ein bei 2 Millionen Kosten, also natürlich für heutige Verhältnisse keine Summe, aber damals ein ja, sehr gutes Ergebnis. Und Alan, bevor wir da ein bisschen eintauchen, hast du den Film gesehen?
Ja, natürlich, mehrfach. Ja,
Klassiker.
Aber letztes Mal eine Weile her, könnte ich mal wieder schauen.
Genau, und darum ein ganz kurzer Recap auch für all jene Zuhörerinnen, die diesen Film nicht gesehen haben oder nur ansatzweise davon gehört haben. Es geht darum, dass ja, so ein wahnsinniger US-General durch eine Fehlentscheidung einen nuklearen Angriff auf die Sowjetunion auslöst. Und die US-Militärs, die versuchen dann verzweifelt, den Angriff zu stoppen. Und es stellt sich heraus, dass die Sowjets auf der Gegenseite eine Weltvernichtungsmaschine installiert haben, also die sogenannte Doomsday Machine, die automatisch den gesamten Planeten zerstören wird. Und die Amerikaner, die wussten das zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil so eine offizielle Kommunikation der Sowjetunion auch erst in Kürze folgen sollte, am sowjetischen Parteikongress. Also das sollte überhaupt erst öffentlich gemacht werden, dass es diese Doomsday-Maschinen gäbe. Also totale Unkenntnis darüber. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass die Sowjets diesen Gegenschlag durch die Doomsday-Maschinen eben nicht stoppen können, obwohl sie das letztlich möchten. Und diese sehr absurde, groteske Handlung auch, die wird von natürlich auch von den exzentrischen Charakteren wie Dr. Strangelove, einem ehemaligen Nazi-Nuklearwissenschaftler, getragen, der da als Berater der Regierung diese ganzen Perversionen der nuklearen Kriegslogik verkörpert. Und eigentlich, wenn man es in einem Satz fassen sollte, der Film ist eigentlich eine schwarze Komödie über die Paranoia und Irrationalität auch des Kalten Kriegs, dieses nuklearen Gleichgewichts des Schreckens.
Ja, und da ist es dann ein komplett neues Kriegsszenario, das durchgespielt wird.
Genau.
Es geht nicht mehr um eine Invasion von Marsmenschen oder bösen Deutschen, es geht auch nicht um einen Angriff einer klassischen Armee, um technologisch-organisatorische Überlegenheit. Es geht eigentlich um den Krieg als Abfolge von Raketenschlägen. Mhm. Und die Idee, dass der nächste Krieg der letzte ist, weil es um alles geht, weil er das Leben auf der Erde auslöschen wird, auf dem ganzen Planeten. Welche Entwicklung nimmt Kubricks Film davor weg? Und auch welche Ängste sind das, die da reinspielen?
Ich glaube, das eigentliche Kernthema des Films ist der Verlust menschlicher Kontrolle. Obwohl das natürlich durch die ganze Satire des Films ein bisschen überdeckt wird, aber diese Angst, die uns ja auch heute noch umtreibt, immer wieder, auch das Szenario eines unbeabsichtigten nuklearen Angriffs, das greift natürlich dieses Risiko, dieses reale Risiko von automatisierten Systemen auf, also dass Entscheidungen über Leben und Tod zunehmend von Maschinen übernommen werden, dass der Mensch nicht mehr eingreifen kann, ist natürlich auch heute hochaktuell, autonome Kampfsysteme, Drohnen. Und spannend ist ein bisschen eine Side-Note, aber zur gleichen Zeit kommt auch ein anderer Film in die Kinos, Failsafe hieß der. Eigentlich ein Film, der das gleiche Thema hat. Da geht es auch um einen Automatisierungsfehler im System, der zu einer nuklearen Eskalation führt. Also dieses Thema der nuklearen Eskalation, der Fehleinschätzung, des fälschlicherweise ausgelösten Angriffs, der eben auch nicht mehr korrigiert werden kann, das prägt diese Zeit massiv. Und ich glaube, damit ist Kubricks Film zum einen ein tolles, in Anführungszeichen, ein tolles Bild auch der Zeit, der Ängste in der Zeit, aber nimmt natürlich zugleich auch ganz viel vorweg, was uns heute immer noch beschäftigt.
Das war ja schon da gespenstisch nahe an der Realität, wenn man sich vor Augen hält, dass der Film 1964 rauskam und 2 Jahre zuvor hatten wir die Kuba-Krise, als die Supermächte USA und UdSSR am Rand der nuklearen Eskalation eigentlich standen. Also wir erinnern uns, die Sowjets hatten auf Kuba heimlich Mittelstreckenraketen stationiert, die die halben USA erreichen konnten. Das war ihrerseits wiederum eine Maßnahme auf die Stationierung von Raketen in Europa durch die Amerikaner. Und wir hatten dann diese sehr gut dokumentierte Krise, wo 13 Tage lang Kuba blockiert wurde durch die USA. Wir hatten ein Geplänkel im UNO-Sicherheitsrat. Wir hatten diese sehr präsente Drohung, dass der nächste Krieg bevorsteht, dass der Atomkrieg bevorsteht. Und es wurde, glaube ich, ja, der Weltöffentlichkeit damals richtig hart bewusst, wie nahe auch diese Kontrollverlustangst, ja, wie realistisch auch die war. Und genau, auch die Angst vor der gegenseitigen nuklearen Zerstörung. Oder? Das ist das sehr close to the bone, wie die Amerikaner sagen würden, dieser Film.
Ja, absolut. Der Film ist total ein Kind der Zeit, in der er entsteht. Also Dr. Strangelove zeigt eben gerade diese Absurdität der MAD-Strategie oder MAD, also Mutual Assured Destruction, so ein Konzept des Kalten Krieges, also die Strategie der gegenseitig sicheren Zerstörung. Wer angreift, der wird zerstört, mit Sicherheit. Wer einen nuklearen Erstschlag tätigt, der kann davon ausgehen, dass die Gegenseite genügend nukleares Drohpotenzial hat, um es eben auch für einen Zweitschlag einzusetzen. Und diese Ausgangslage, die verhindert dann letztlich den Angriff, also das nukleare Gleichgewicht des Schreckens. Und darum wurde ja auch wie wild gerüstet. Also es brauchte dieses Gleichgewicht, jede Seite musste genügend Drohpotenzial haben, sonst wäre diese Logik gar nicht mehr aufgegangen.
Ja.
Und Kubrick treibt diese Logik des Kalten Krieges natürlich satirisch dann auf die Spitze. Und ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, dass er diesen Film 2 Jahre nach der Kuba-Krise veröffentlicht. Ich gehe davon aus, dass er die Planung des Films schon vor der Krise aufnahm. Aber das passt natürlich perfekt. Also es ist der richtige Film zur richtigen Zeit. Die Menschen sind sich bewusst über diese Irrationalität auch, dieses gegenseitigen Vernichtungsszenarios. Und was den Film aber halt auch besonders macht, er ist so satirisch in Bezug auf ein todernstes Thema, dass er eben auch erfolgreich sein konnte. Also er ist nicht drückend melancholisch, sondern er birgt eben einen gewissen Witz. Und zum einen ist es natürlich lustig, sich über diese Paranoia und die Angst des Kalten Krieges zu amüsieren. Und andererseits hat es aber eben auch eine ganz ernste Debatte forciert über die Sicherheitsrisiken nuklearer Abschreckung, über diese ganze Eskalationsspirale, ausgelöst durch Fehler, Missverständnisse, Falscheinschätzungen. Also auch etwas, das ja dann sich im Laufe des Kalten Krieges potenzierte und das dann auch mit verschiedenen Mechanismen wie dem heißen Draht zwischen Washington und Moskau, ja, wo man versucht hat, das ein bisschen abzufedern. Mhm. Aber eigentlich, und das hast du ja gesagt, Dr. Strangelove erzählt vom nächsten Krieg, der eben zugleich der letzte sein wird, weil er so furchtbar sein würde, dass das Leben auf der Erde nicht mehr möglich wäre. Und mit diesem Szenario vor Augen ist es dann auch umso ja, satirischer, dass Kubricks Figuren diesen Umstand zwar kennen, aber eben dennoch nicht aus dieser Logik hinauskommen. Also diese Eskalationsspirale, die läuft immer weiter. Und Kubrick selbst hat 1964 in der New York Times gesagt, Dr. Strangelove ist kein Film über den Kalten Krieg. Es ist ein Film über die Absurdität von Macht und Kontrolle und den fatalen Witz, dass wir uns selbst vernichten könnten, während wir versuchen, uns zu schützen. Also eine Logik, die ja auch heute immer wieder ins Feld geführt wird, der Krieg als Selbstschutz, die Eskalation, die verhindern soll, dass eben noch mehr eskaliert wird. Und ich glaube auch diesbezüglich hat dieser Film ganz vielen Menschen dieses Moment klar gemacht. Und vielleicht noch als letztes die Spitze der Ironie. Ein Jahr bevor Dr. Strangelove in die Kinos kam, sagte John F. Kennedy, damals Präsident der Vereinigten Staaten, im Jahr 1963, die Vorstellung, dass die Menschheit sich selbst zerstören könnte, ist kein Film. Es ist die unvorstellbare Realität des Kalten Krieges. Ja.
Ja. Also da kommen sich wirklich Fiktion und Realität unheimlich nahe. Ja. Und dieser Kalte Krieg ist ja auch eine dankbare oder zumindest produktive Folie für auch andere Vorstellungen von Krieg. Und eine andere erfolgreiche Fiktion, die ebenfalls in dieser Zeit, also 20 Jahre später, aber immer noch im Kalten Krieg stattgefunden hat, das ist Tom Clancy's The Hunt for Red October. Die Jagd nach Roter Oktober, diesem U-Boot, das so in die kollektive Imagination dann eingegangen ist. Was ist besonders an diesem Buch? Was ist da der Unterschied zwischen Kubricks Geschichte der totalen gegenseitigen Zerstörung und diesem berühmten Roman, der eben diese Jagd nach einem sowjetischen U-Boot nacherzählt?
Ja, Jagd nach Roter Oktober brachte eine neue Facette in die Auseinandersetzung zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion so aufs Tablett. Und diese Geschichte, die nahm auch ganz viele Entwicklungen vorweg, die dann in den 1990ern aufkamen, auch bis heute die Vorstellung von Krieg und Konflikten mitprägen. Und vielleicht auch hier, bevor wir noch ein bisschen näher ranzoomen und auch thematisieren, was denn eben der Unterschied ist zu vorherigen Fiktionen. Dieser Politthriller Jagd nach Roter Oktober ist 1984 erschienen, geschrieben von Tom Clancy, war sein Debütroman. Ist ein US-amerikanischer Schriftsteller und das ist auch einer der meistverkauften Politthriller-Autoren weltweit. Also der hat über 100 Millionen Bücher verkauft und als dieses Buch rauskommt, sein erstes, das kann man glaube ich so sagen, ist der Höhepunkt des Wettrüstens im Kalten Krieg.
Ja.
Und besonders macht dieses Buch, dass man eben sagt, diese Geschichte Jagd auf Roter Oktober, die sei von tatsächlichen Ereignissen inspiriert worden. Jetzt, du hast es bereits angetönt, die Story. Es geht um ein U-Boot, es geht um den sowjetischen Kapitän Marco Ramius, der das modernste U-Boot der Sowjetunion entführt, die Rote Oktober. Symbolkräftig natürlich, kommunistisches Rot, Oktoberrevolution. Ja, und der möchte in die USA überlaufen. Und der CIA-Analyst Jack Ryan, der ahnt die Absicht von Ramius und versucht, die US-Marine davon zu überzeugen, dass Ramius eben nicht ein Eindringling sei, sondern man solle ihm helfen, weil er wolle überlaufen. Und die Sowjets, die wollen natürlich diese Rote Oktober aufspüren und zerstören, weil die wollen nicht, dass sie in die Hände des Feindes fällt. Und ja, in dieser ganzen Geschichte kann man eigentlich nie ganz sicher sein, ob Roter Oktober jetzt tatsächlich ein Überläufer ist. Und es ist dann so ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel unter Wasser. Es geht um strategisches Geschick, um Vertrauen und so weiter. Also nicht in dem Sinne eine Geschichte über Krieg und Angriff, sondern ja, eine sehr zweideutige Story, wo es sehr nuanciert um Konflikte geht.
Und was ist anders an Clancys Geschichte, was die Vorstellung vom Krieg angeht?
Ich glaube, was anders ist, ist eben, dass das Bild des Krieges, das vermittelt wird, nicht mehr das ist vom nuklearen Krieg, von den nuklearen Raketenschlägen. Auch wenn das natürlich mitschwingt im Hintergrund. Also das Atom-U-Boot ist ein nukleares U-Boot. Aber es geht eigentlich hauptsächlich um dieses paranoide Misstrauen unter den Gegnern. Etwas, das auch schon bei Dr. Strangelove vorkommt. Aber der Roman reflektiert, also Clancys Roman reflektiert viel mehr die vielen versteckten, verborgenen Konflikte, die kleinen Auseinandersetzungen zwischen den USA und der Sowjetunion, die Ängste auf beiden Seiten. Und auch da gibt's zum Beispiel einen ganz realen Anlass, über den man dann erst sehr viel später wusste, wie gefährlich er überhaupt war. Also diese NATO-Übung Able Archer 1983, also ein Jahr zuvor, die einen Atomkrieg simulieren sollte. Und die Übung wurde dann auf sowjetischer Seite nicht als solche erkannt, sondern als Vorbereitung auf einen tatsächlichen Angriffsversuch interpretiert. Und für die meisten damals unbemerkt, das hätte dann damals fast zu einem Atomkrieg geführt. Und die Rote Oktober-Geschichte, die passt da perfekt rein. Also diese Paranoia, die Missverständnisse, die Unklarheiten. Und neu bei Clancy ist eben, dass er diesen künftigen Krieg nicht mehr als eine direkte Auseinandersetzung imaginiert, sondern es geht um diesen technologischen Fortschritt auch, um das Wettrüsten, dieses moderne, hochmoderne U-Boot, das still und heimlich in amerikanische Gewässer eindringen kann. Also es geht auch darum, dass die künftigen Kriege mehr stille Kriege sein werden, geheime Kriege. Es geht um geheime Kriegsführung. Am Beispiel des U-Boots auch die Schleichfahrt. Also man kann unbemerkt in überwachte Gewässer eindringen. Man kann Angriffe vorbereiten oder vielleicht sogar lancieren. Und was Clancy natürlich auch vorwegnimmt, ist die Bedeutung der Marine oder die wiedererlangte Bedeutung der Marine von U-Booten. Und so generell dieses Moment der Marinenüberlegenheit beim Wettrüsteln, beim Säbelrasseln. Ist ja auch etwas, das heute wieder aktuell wird. USA, China, das Flottenrüsten, das in vollem Gange ist. Und eigentlich nimmt der Roman eben für die nächsten 2 Jahrzehnte, würde ich mal sagen, vorweg, dass die künftige Kriegsrealität eben mehr und mehr auf Geheimdienstoperationen beruht, auf Informationsbeschaffung, Täuschung, also diese stillen Formen des Krieges. Und Clancy selbst hat 1984 in einem Interview in The Washington Post gesagt, es geht nicht nur um Krieg, es geht darum, wie Technologie und Information das Schicksal von Nationen entscheiden können. Also mehr so die Rahmenbedingungen von Krieg, die Clancy betont.
Also er legt da nicht nur einen Publikumserfolg vor, sondern wird quasi gleichzeitig zum Vordenker von Sicherheitspolitik im Kalten Krieg, kann man das so sagen?
Ich glaube, das kann man so sagen. Und spannend ist auch, an was man das ablesen kann. Das Buch ist ein Überraschungserfolg, es ist sein erstes Buch, verkauft sich innerhalb weniger Jahre millionenfach und hat offenbar auch das U-Boot-Genre populär gemacht. Wir haben ja schon über Genres gesprochen in dieser Folge. Ja. Und ja, auch das gibt es, U-Boot-Genre, also Bücher über U-Boote. Und Clancy hatte ja PR-mäßig prominente Unterstützung, sehr prominente Unterstützung, weil der US-Präsident Ronald Reagan hat sein Buch gelobt als den perfekten Thriller. Und da wird schon so ein bisschen deutlich, das ist natürlich so dahingesagt, aber da wird schon deutlich, dass es eben eine markante Überschneidung gibt, auch ins politische Business. Das werden wir gleich nochmals aufgreifen. Populärkulturell hat diese Geschichte voll eingeschlagen. Es kommt dann zur Verfilmung 1990 in den Hauptrollen Sean Connery als sowjetischer U-Boot-Haudegen und Alec Baldwin als schnittiger, mutiger CIA-Analyst. Hat etwa 200 Millionen Dollar eingespielt. Und Tom Clancy, der Autor, der wird dann schlagartig zum Experten für militärische und geopolitische Themen. Und das zeigt so ein bisschen den Impact des Buches auch an. Also das Pentagon, muss man sich mal vorstellen, das Pentagon hat Tom Clancy öffentlich gelobt für seine detailreichen Kenntnisse und den unglaublichen Realismus seiner Schilderungen, bis ins kleinste Detail. Und ich hab mir auch da eine sehr lustige Anekdote rausgesucht. Es gab offenbar verschiedene Artikel, Interviews, in denen ein Kommentar aufgegriffen wurde. Ich weiß nicht, ob es den tatsächlich gegeben hat, aber der stammt offenbar von einem britischen oder amerikanischen U-Boot-Kommandanten, der so diese technischen Genauigkeiten auch von Tom Clancy's Roman eingeordnet hat. Und der soll gesagt haben, Die einzige Unstimmigkeit in Clancys Werk ist die Tatsache, dass die U-Boote nicht das gleiche Kaffeeservice haben wie in der Realität.
Also gut, diese Kritik wird er leben.
Ich glaube, damit konnte er sehr gut leben. Er hat dann zwar vor allem am Anfang immer wieder betont, dass er eigentlich alle Infos aus öffentlich zugänglichen Quellen habe, aber ja, da waren dann die Verschwörungstheoretiker schnell bei der Stange. Und Clancys Roman hat definitiv die sicherheitspolitischen Überlegungen beeinflusst, weil er hat natürlich mit dieser Geschichte ein extrem realistisches Szenario eines künftigen Krieges oder eines künftigen Konfliktes skizziert, einer künftigen Bedrohungslage. Und die Sicherheitsanalysen der 1990er, auch der 2000er Jahre, die nehmen eigentlich alle Elemente von Clancys Geschichte auf, also asymmetrische Bedrohungslage. Es ist eben kein Krieg, keine Armee, die angreift, sondern es sind Einzelne. Auch dann im Kontext des Terrorismus das Thema der Schläfer, also jemand, der unbemerkt agiert hinter feindlichen Linien, verdeckt, der plötzlich aktiv wird. Das Thema der Spionage, der verdeckten Operationen, die Bedeutung von Tarnung, stiller Aktion, um vom Gegner nicht bemerkt zu werden. Also all das sind eigentlich Grundelemente der Kriegsführung, wie sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion dann auch immer wieder skizziert werden.
Und ziemlich sicher waren ja nicht alle von Clancys Nachfolgern und Nacheiferern ähnlich gut darin, ähnlich präzise und ähnlich auch ja, geschickt im Storytelling wie Clancy selbst. Es gibt über die Jahre natürlich auch ganz viele literarische und filmische Fantasien, die viel weniger Impact hatten, die auch einfach nicht so gut waren. Aber was sie uns alle zeigen, generell, sie sind historische Dokumente, die etwas darüber aussagen, wie eine Gesellschaft sich selbst und ihre Zukunft sieht, angesichts von Krieg und Zerstörung. Also diese Geschichten über den Krieg sind immer auch Kinder ihrer Zeit, wenn man so sagen will.
Genau.
Und damit kommen wir langsam ins Jetzt, in die Gegenwart. Heute haben wir wieder eine andere Lage. Wir sind in einer eben sehr instabilen Situation geopolitisch. Die Sicherheitsordnung ändert sich. Alle reden vom Ende der regelbasierten Ordnung, vom Ende der unangefochtenen Stellung der USA. Man weiß nicht so recht, wie die neuen Machtzentren aussehen werden, wie viele es sind, wie die Allianzen der Zukunft aussehen. Es ist sehr vieles unklar. Und ja, mich würde jetzt interessieren, welche Visionen finden wir denn in der gegenwärtigen politischen Realität wieder? Also was wurde da schon mal angetönt und ist jetzt genauso eingetreten? Oder was ist als Angst noch da? Und wie sieht der Krieg der Zukunft aus?
Ja, ich glaube, es gibt natürlich aus allen Büchern und Filmen heute noch Elemente, die unsere Vorstellung davon, unsere Ängste auch vor einem künftigen Krieg prägen. Also die Angst vor der Invasion, sehr real, Ukraine. Die Angst, dass überlegene Gegner moralisch eben nicht unsere Werte teilen, Kriegsverbrechen begehen. Auch das leider eine bereits eingetretene Realität. Die nukleare Eskalationsgefahr natürlich auch immer etwas, das im Hintergrund mitschwingt, leider regelmäßig bespielt wird. Die asymmetrische Kriegsführung, also verdeckte geheime Operationen, Unterwanderung, Angriff auf Infrastrukturen, all das ist ja alles sehr real und präsent. Und es gibt ein spannendes Beispiel, auf das ich nur ganz, ganz kurz eingehen werde, auch angesichts der Zeit. Es ist ein Roman von 2015, geschrieben von August Cole und Peter Singer, heißt Ghost Fleet, und die Story ist, dass in einer nahen Zukunft die USA und China einen globalen Weltkrieg führen, der mit Cyberangriffen auf die amerikanische Infrastruktur beginnt. Während China dann einen technologischen Vorteil hat, gelingt es den USA durch den Einsatz alter, weniger anfälliger Technologien, sich quasi wieder ins Spiel zu bringen in diesem Krieg und den Kampf fortzusetzen. Und dieser Roman legt einen sehr starken Fokus auf technologische Abhängigkeiten, Verwundbarkeit durch Cyberkriege, die Rolle von nichtstaatlichen Akteuren wie Hackern. Also diese ganzen Themen, die wir heute unter dem Schlagwort hybride Kriegsführung auch verhandeln, die werden da entworfen. Und ich konnte nicht eruieren, wie die Auflage dieses Buches ist oder welche Verkaufszahlen das Buch hatte oder hat. Aber es wurde in sicherheitspolitischen und auch militärischen Kreisen sehr viel rezipiert, hat eine große Resonanz erfahren, auch bei Militärstrategen und Thinktanks, die es verwendeten für militärische Planspiele und die Diskussion über zukünftige Konflikte. Und bemerkenswert an diesem Beispiel ist, dass es eben auch das Ziel der Autoren war, diese Fiktion, diese Geschichte, die sie schrieben, die sie publizieren, als eine Art Strategiewerkzeug zur Verfügung zu stellen. Also sie haben dieses Buch, diese Geschichte explizit geschrieben mit der Absicht, es als Handreichung für Militärexperten, Militärstrategen, Sicherheitspolitiker darzubringen. Und sie haben das auch in einem Interview auf Defense One, also so einem militärischen Newsportal 2015 gesagt. Wir wollten eine Warnung vor den neuen Formen des Krieges aussprechen, die die Weltwirtschaft und das weltpolitische Gefüge destabilisieren könnten, und das schon heute. Und dieses Buch, das nimmt eigentlich fast alles vorweg, was heute auch aufgrund des Kriegs mit Russland sonnenklar ist, also dass Krieg vielleicht auch zunehmend in die Wirtschaft hinein verlagert wird, dass es eben nicht mehr nur Armeen und Geheimdienste sind, die kämpfen. Es gibt diese hybride Kriegsführung, es gibt nichtstaatliche Akteure, die mitmischen. Die Wirtschaft wird zum Ziel, die Infrastrukturen werden angegriffen, sind zugleich ein Hebel auch in der Kriegsführung. Also all diese Dinge, die heute virulent sind, werden da 2015 schon gezeichnet. Und ich glaube, letztlich ist wahrscheinlich jeder künftige Krieg in gewisser Weise eine Fortführung dessen, was man sich früher auch schon vorgestellt hat. Also Krieg kann wahrscheinlich potenziell mit immer mehr Mitteln geführt werden. Und das fließt natürlich dann auch in diese literarischen Überlegungen oder Fantasien mit ein.
Genau, die ja inzwischen auch wirklich Gegenstand sind von Wargames und Kriegsplanungen, ja, die wahrscheinlich dann recht ähnlich daherkommen.
Mhm, genau.
Ja, jetzt sind wir dann auch schon am Ende. Nicht mehr aufgetaucht, leider, die Außerirdischen, die uns mit Krieg überziehen. Aber das machen wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit nochmal. Wäre auch mal eine Folge wert, die Geschichte unserer Alien- und außerirdischen Obsession. Aber eben, das machen wir dann bei anderer Gelegenheit. Mirko, das war ein sehr spannender Streifzug heute durch die Geschichte der Kriegsfiktionen und wie sie die Realität beeinflusst haben. Vielen Dank dafür, vielen Dank euch fürs Zuhören. Das war's für uns von heute. Bye bye.
Bis bald.